Herzlich willkommen zu unserem Deep Dive. Heute geht es um künstliche Intelligenz, kurz KI, und wir machen das Ganze komplett auf Deutsch.
Genau, für unsere deutschsprachigen Hörer.
Perfekt. Und als Grundlage für unsere Diskussion dient heute eine Präsentation von Jonas Wilinski, einem Doktoranden an der TUH der Technischen Universität Hamburg.
Richtig. Sein Vortrag hat den Titel Prompten, Agents, Innovators oder einfach KI, wie Algorithmen Wirtschaft und Gesellschaft verändern.
Klingt spannend. Aber KI ist ja nicht nur was für die Zukunft, oder? Wir benutzen sie doch alles schon täglich.
Stimmt. Immer wenn wir Google benutzen, arbeitet im Hintergrund die KI Google RankBrain, um die besten Ergebnisse zu finden.
Ah, okay.
Oder nehmen wir DeepL, dieses Übersetzungsprogramm.
Ja, kenne ich. Benutze ich ja manchmal.
Das nutzt neuronale Netze, um Sprachen supergenau und natürlich zu übersetzen. Es übersetzt nicht einfach nur Wort für Wort, sondern verspäht den Kontext und erkennt so Nuancen, die traditionelle Programme oft übersehen.
Wow, das ist ja echt beeindruckend. Aber wenn wir schon bei DeepL sind, diese Systeme lernen ja auf riesigen Datenmengen.
Ja.
Könnte es da nicht passieren, dass sie auch die Vorurteile und Fehler übernehmen, die in diesen Daten stecken?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Qualität der Daten ist entscheidend. Es gibt viele Diskussionen darüber, wie man sicherstellen kann, dass KI-Systeme nicht diskriminierend oder unfair werden, weil sie mit verzerrten Daten trainiert wurden.
Das heißt, KI ist nicht per se gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, wie wir sie entwickeln und einsetzen.
Genau.
Okay. Aber bevor wir uns in die ethischen Fragen vertiefen, lass uns mal einen Blick auf die Geschichte der KI werfen. Wie hat sich diese Technologie eigentlich entwickelt?
Gerne. Die Geschichte der KI ist eine faszinierende Reise. Sie beginnt in den 40er und 50er Jahren mit dem ersten künstlichen Neuron und dem berühmten Turing-Test.
Ja, der Turing-Test, um zu sehen, ob eine Maschine intelligent ist.
Genau. Ob man sie von einem Menschen unterscheiden kann.
Und dann kam der sogenannte KI-Winter in den 80er Jahren, oder? Wo die Fortschritte stagnierten.
Richtig, aber dieser Stillstand war nur vorübergehend. In den 90ern erlebte die KI dank Machine Learning einen neuen Aufschwung. IBMs Deep Blue Schachcomputer besiegte damals sogar den Schachweltmeister Garry Kasparow. Und auch die Generative KI, die wir heute kennen, nahm in dieser Zeit ihren Anfang.
Das klingt ja schon fast nach Science Fiction.
Ja.
Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter, oder?
Absolut. Die 2000er Jahre brachten Deep Learning und weitere Fortschritte in der generativen KI. In den 2010er Jahren spezialisierte sich die KI dann immer weiter. Es gab Innovationen in Bereichen wie Computer Vision, Natural Language Processing und GANs Generative Adversarial Network.
Okay.
Und heute erleben wir den sogenannten KI-Hype mit großen Sprachmodellen und beeindruckenden Möglichkeiten der Bild- und Videogenerierung.
Wow, das ist ja eine interessante Entwicklung. Bei all diesen Fachbegriffen kann man schon mal den Überblick verlieren. KI, Machine Learning, Deep Learning, kannst du uns diese Begriffe noch mal kurz erklären?
Klar. Künstliche Intelligenz ist der Oberbegriff. Sie beschreibt die Fähigkeit von Maschinen, menschenähnliche Intelligenzprozesse zu simulieren, wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität. Machine Learning ist ein Teilbereich der KI, bei dem Systeme auf der Grundlage von Daten lernen und Entscheidungen treffen. Und Deep Learning ist wiederum eine Unterkategorie des Machine Learnings, die neuronale Netze mit vielen Schichten verwendet.
Das heißt, Deep Learning ist quasi eine spezielle Form des Machine Learnings, die wiederum zur künstlichen Intelligenz gehört.
Genau.
Okay, so langsam lichtet sich der Nebel. Aber jetzt wird es richtig spannend. Lass uns eintauchen in die Welt der generativen KI und der großen Sprachmodelle. Bereit für den nächsten Schritt?
Absolut.
Okay, aber bevor wir uns in die Details stürzen, lass mich mal eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Können wir eigentlich den Bildern, Audios oder Videos trauen, die von KI generiert wurden? Man hört ja immer wieder von Deepfakes und manipulierten Medieninhalten.
Das ist eine sehr wichtige Frage. Generative KI kann täuschend echt aussehen. Und genau darum geht es in diesem Teil unseres Deep Dives. Wir wollen verstehen, was Generative KI ist, wo sie eingesetzt wird und welche Chancen und Herausforderungen sie mit sich bringt.
Okay, dann lass uns mal anfangen. Was genau ist denn Generative KI?
Generative KI-Modelle sind in der Lage, neue Inhalte zu erschaffen, wie Texte, Bilder, Audio oder sogar Videos. Die Modelle lernen aus riesigen Datenmengen und können dann auf Basis dieses Wissens neue Inhalte generieren.
Und was sind Beispiele für solche generativen KI-Modelle? Gibt es da Namen, die man kennen sollte?
Auf jeden Fall. Da gibt es zum Beispiel Midjourney, das beeindruckende Bilder generieren kann. Anthropic, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung sicherer und verantwortungsvoller KI fokussiert. Microsoft Copilot, das Programmierer beim Schreiben von Code unterstützt. Adobe Firefly, das kreativen neue Möglichkeiten in der Bildbearbeitung eröffnet. GitHub Copilot, das ebenfalls beim Programmieren hilft. Und Google Notebook LLM, das Fragen zu Dokumenten und Podcasts auf Basis von Textdaten beantworten kann.
Wow, das ist ja eine riesige Bandbreite an Anwendungen. Aber Begriff ist ja in letzter Zeit besonders häufig zu hören. Large Language Models, kurz LLMs. Erzähl uns mehr darüber.
LLMs, wie zum Beispiel GPT-4.5, sind auf gigantischen Textdatenmengen trainiert. Sie haben quasi eine Bibliothek voller Texte aufgesogen und können dadurch Sprache, Muster und Zusammenhänge verstehen. Das ermöglicht ihnen, kontextbezogene Antworten zu generieren, Texte zu übersetzen und sogar kreative Inhalte zu erstellen.
Klingt unglaublich. Aber wie genau funktionieren diese LLMs? Denken die etwa wie Menschen?
Nein, sie denken nicht im menschlichen Sinne. LLMs arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Zum Beispiel, wenn ich sage, an einem regnerischen Tag koche ich gerne, dann kann das LLM die wahrscheinlichsten Worte vorhersagen, die folgen könnten. Zum Beispiel Suppe, Tee oder eine warme Mahlzeit. LLMs sind Meister im Erkennen von Mustern und können so Texte generieren, die grammatikalisch korrekt und inhaltlich sinnvoll sind.
Aha, also LLMs verstehen nicht wirklich, was sie schreiben, sondern folgen einfach den gelernten Wahrscheinlichkeiten.
Hm.
Aber wenn sie nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, können sie dann überhaupt lernen?
Ja, LLMs lernen ständig weiter. Sie werden mit neuen Daten gefüttert und verbessern so ihre Fähigkeit, Muster zu erkennen und Texte zu generieren. Sie erinnern sich an die Texte, mit denen sie trainiert wurden und können dieses Wissen nutzen, um neue Texte zu erstellen.
Spannend. Aber woher kommen eigentlich die Daten, mit denen LLMs trainiert werden?
Gute Frage. Es gibt einige freie Quellen wie Wikipedia, GitHub oder Common Crawl. Aber die Herkunft der Trainingsdaten ist oft ungewiss. Manchmal werden die Quellen absichtlich nicht genannt.
Und warum ist das problematisch?
Weil die Trainingsdaten die Qualität der LLMs beeinflussen. Wenn die Daten verzerrt oder fehlerhaft sind, dann kann das zu falschen Ergebnissen führen. Stell dir vor, ein LLM wird mit Texten trainiert, die rassistische oder sexistische Sprache enthalten. Dann könnte das LLM diese Sprache übernehmen und selbst diskriminierende Texte generieren.
Das wäre ja fatal. Wir müssen also sicherstellen, dass LLMs mit hochwertigen und neutralen Daten trainiert werden. Aber jetzt bin ich neugierig auf die Evolution der LLMs. Wie haben sich diese Modelle im Laufe der Zeit entwickelt?
Die Transformer-Architektur, die 2017 von Google eingeführt wurde, war ein entscheidender Durchbruch. Diese Architektur ermöglicht es, LLMs relevante Textteile zu identifizieren und zu priorisieren, wodurch sie umfangreiche Texte viel besser verarbeiten können als frühere Modelle. Und je mehr Daten die LLMs zum Trainieren bekommen, desto besser werden sie.
Aha, also gilt hier das Motto, mehr Daten, bessere Qualität.
Das hat man lange Zeit angenommen. Aber neuere Entwicklungen zeigen, dass es auch anders geht. GPT 4.5 zum Beispiel, das neueste Modell von OpenAI, hat im Training 100 Millionen Dollar gekostet und ist in den meisten Tests kaum besser als sein Vorgänger GPT-4.
100 Millionen Dollar für ein Modell, das kaum besser ist als sein Vorgänger. Da fragt man sich ja schon, ob es nicht effizientere Wege gibt.
Genau. Das zeigt, dass wir neue Wege gehen müssen. Es geht nicht nur darum, immer größere Modelle mit immer mehr Daten zu trainieren. Wir brauchen innovative Methoden, die effizienter und kostengünstiger sind.
Und welche Ansätze gibt es da? Was sind die neuen Hoffnungsträger in der Welt der LLMs?
Ein vielversprechender Ansatz sind Reasoning-Modelle. Diese Modelle zerlegen komplexe Aufgaben in kleinere Schritte und können so die Genauigkeit verbessern und Halluzinationen reduzieren.
Halluzinationen, was meinst du damit?
Manchmal generieren LLMs Texte, die zwar grammatikalisch korrekt sind, aber inhaltlich keinen Sinn ergeben. Das nennt man Halluzinationen. Reasoning-Modelle können diese Halluzinationen reduzieren, indem sie die einzelnen Schritte ihrer Argumentation nachvollziehen und überprüfen.
Das klingt vielversprechend.
Mhm.
Aber wie funktionieren Reasoning-Modelle in der Praxis? Kannst du uns ein Beispiel geben?
Nehmen wir an, wir stellen dem Modell die Frage, ist Golf ein Anfängersport?
Hm.
Ein Reasoning-Modell würde dann verschiedene Schritte durchlaufen. Zuerst würde es im Internet und in Datenbanken nach Informationen suchen. Dann würde es die relevanten Informationen lesen und verstehen. Im nächsten Schritt würde es die Informationen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Und schließlich würde es alle Informationen zusammenfassen und dem Nutzer eine Antwort präsentieren.
Aha, also quasi wie ein Mensch, der recherchiert und dann einen Bericht schreibt. Das klingt wirklich nach einem großen Fortschritt. Aber gibt es denn schon konkrete Anwendungen von Reasoning-Modellen?
Ja, OpenAI und Perplexity bieten zum Beispiel erweiterte Recherchemodi an. Man stellt dem Modell eine Frage und es erstellt einen detaillierten Bericht, der auf vielen verschiedenen Quellen basiert. Das spart enorm viel Zeit und ermöglicht fundierte Entscheidungen.
Klingt fantastisch. Und wie sieht es mit der Erstellung von Forschungsberichten aus? Können Reasoning-Modelle das auch?
Ja, Perplexity und OpenAI können zum Beispiel dynamische Forschungsberichte erstellen, die auf mehreren Quellen basieren. Die Berichte enthalten Zusammenfassungen, Analysen und sogar Handlungsempfehlungen. Und das Beste ist, die Texte sind mit Quellenangaben versehen, sodass man die Fakten nachprüfen kann.
Unglaublich. Das klingt ja nach einer Revolution in der wissenschaftlichen Arbeit.
Nein.
Aber welche Herausforderungen gibt es bei der Anwendung von LLMs? Gibt es auch Schattenseiten?
Ein großes Problem ist die Datenabhängigkeit und die Gefahr von Bias. Trainingsdaten können Verzerrungen enthalten oder veraltet sein, was zu falschen Ergebnissen führen kann.
Stimmt. Wir haben ja schon über die Bedeutung hochwertiger Trainingsdaten gesprochen.
Aber gibt es noch weitere Herausforderungen?
Ja, ein weiteres Problem ist die Transparenz und Erklärbarkeit. LLMs agieren oft als Blackbox. Es ist schwierig zu verstehen, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen. Das kann das Vertrauen in LLMs untergraben.
Gerade in Bereichen wie der Medizin oder im Recht ist Transparenz ja enorm wichtig. Da will man ja genau wissen, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist.
Absolut. Und dann ist da noch der hohe Ressourcenverbrauch. Das Training und der Betrieb von LLMs erfordern enorm viel Rechenleistung und Energie. Das ist teuer und belastet die Umwelt.
Stimmt. Wir müssen nachhaltige Lösungen finden, um die Umweltbelastung durch KI zu reduzieren. Aber was ich mich noch frage, LLMs können ja auch falsche oder unlogische Informationen generieren. Diese sogenannten Halluzinationen. Können Reasoning-Modelle dieses Problem denn wirklich lösen?
Reasoning-Modelle können dieses Problem zum Teil lösen, aber wir müssen trotzdem wachsam bleiben und die Ergebnisse von LLMs kritisch hinterfragen. Es gibt eben keine Garantie dafür, dass eine KI immer die richtige Antwort liefert.
Okay, also LLMs sind unglaublich leistungsfähig, aber es gibt auch einige Herausforderungen, die wir angehen müssen. Aber jetzt interessiert mich, welche Auswirkungen hat KI denn auf Wirtschaft und Gesellschaft? Da gibt es ja viele Hoffnungen, aber auch Befürchtungen.
Kommen wir nun zu den Implikationen von KI in Wirtschaft und Gesellschaft.
Ein spannendes Thema. Welche Chancen und Risiken sehen wir denn da? Wo liegen die größten Herausforderungen?
KI bietet der Wirtschaft enorme Chancen. Sie kann Prozesse effizienter und kostengünstiger machen, neue Geschäftsmodelle entstehen und die Innovationskraft von Unternehmen wird gesteigert.
Hast du konkrete Beispiele für Unternehmen, die KI erfolgreich einsetzen? Wo sehen wir heute schon die Vorteile der KI in der Praxis?
Ja, zum Beispiel DB Smile, ein Chatbot, der mit KI und dem Wissen der deutschen Bahnbewerbern hilft, passende Stellen zu finden. Oder JP Morgan, die KI einsetzen, um Betrug in Echtzeit zu erkennen. Und General Electric nutzt KI für die vorausschauende Wartung, um Probleme zu beheben, bevor sie überhaupt auftreten.
Beeindruckende Beispiele. Aber KI hat ja nicht nur positive Auswirkungen. Welche Herausforderungen sehen wir denn im gesellschaftlichen Bereich? Wo müssen wir besonders vorsichtig sein?
Da gibt es natürlich auch Herausforderungen. Jonas Wolinski nennt hier drei wichtige Punkte. Der Arbeitsmarkt, die soziale Teilhabe und Datenschutz und Sicherheit.
Fangen wir mit dem Arbeitsmarkt an. Welche Auswirkungen hat KI auf die Arbeitswelt? Werden wir alle bald unsere Jobs an Roboter verlieren?
KI wird Jobs verändern. Einige Jobs werden wegfallen, andere werden neu entstehen. Es ist wichtig, dass wir uns auf diese Veränderung vorbereiten und die Menschen entsprechend qualifizieren.
Stimmt, Bildung und Weiterbildung sind hier der Schlüssel. Aber welche Jobs sind denn besonders gefährdet? Wo müssen wir uns auf große Veränderungen einstellen?
Vor allem Jobs, die sich stark automatisieren lassen. Zum Beispiel einfache Tätigkeiten in der Produktion oder im Büro. Aber auch Berufe, in denen es um Datenanalyse oder Mustererkennung geht, könnten von KI übernommen werden. Genau, Jonas Wolinski nennt da in seiner Präsentation ein paar echt spannende Beispiele. Unternehmen, die KI schon erfolgreich einsetzen. DB Smile, JP Morgan, General Electric, die zeigen ganz gut, wie KI unsere Wirtschaft und unseren Alltag schon heute beeinflusst.
Okay, lass uns die Beispiele doch mal genauer anschauen. Was genau macht denn DB Smile?
DB Smile, das ist ein Chatbot. Der arbeitet mit künstlicher Intelligenz und dem ganzen Wissen der Deutschen Bahn, hilft Bewerbern, passende Stellen zu finden und beantwortet Fragen rund um die Jobsuche.
Aha, so ein digitaler Karriereberater quasi.
Genau. Und das Besondere ist, DB Smile geht auf die individuellen Bedürfnisse der Bewerber ein. Der stellt Fragen zu ihren Qualifikationen und Wünschen und dann schlägt er passende Stellenangebote vor. Das spart den Bewerbern Zeit und Mühe und hilft der Deutschen Bahn, die richtigen Leute für die Jobs zu finden.
Klingt clever und effizient. Und wie sieht's mit JP Morgan aus? Wie setzen die KI ein?
JP Morgan, die nutzen KI zur Betrugserkennung. KI-Systeme analysieren Transaktionen in Echtzeit und erkennen verdächtige Muster. Das hilft der Bank, Betrug zu verhindern und ihre Kunden zu schützen.
Wow, das ist ja wirklich Hightech. KI als digitaler Detektiv quasi. Aber kann die KI denn wirklich so komplexe Vorgänge wie Finanzbetrug verstehen?
Naja, die KI kann natürlich nicht denken wie ein menschlicher Detektiv. Aber sie ist echt gut darin, Muster in Daten zu erkennen. Wenn die KI zum Beispiel feststellt, dass eine Transaktion von einem ungewöhnlichen Ort kommt oder dass da ein ungewöhnlich hoher Betrag überwiesen wird, dann schlägt sie Alarm. Und das hilft den menschlichen Experten, verdächtige Fälle dann genauer zu untersuchen.
Das ist ja wirklich beeindruckend. Und General Electric geht noch einen Schritt weiter, oder? Die nutzen KI für die sogenannte vorausschauende Wartung. Was genau heißt das eigentlich?
Vorausschauende Wartung heißt, KI-Systeme analysieren Daten von Maschinen und Anlagen und können so Probleme vorhersagen, bevor die überhaupt auftreten. Das ermöglicht General Electric, Wartungsarbeiten zu planen und Ausfälle zu vermeiden.
Genial, das spart Zeit, Geld und Nerven.
Aber wie funktioniert das? Kann die KI in die Zukunft sehen?
Nein, die KI kann natürlich nicht in die Zukunft sehen, aber sie kann aus den Daten der Vergangenheit lernen und so Prognosen für die Zukunft erstellen. Wenn die KI zum Beispiel feststellt, dass die Temperatur von einem Motor in den letzten Tagen immer weiter gestiegen ist, dann kann sie vorhersagen, dass der Motor bald ausfallen wird, wenn man nichts unternimmt.
Das ist ja wirklich faszinierend. Diese Beispiele zeigen, dass KI schon heute in vielen Bereichen der Wirtschaft eingesetzt wird. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Aber KI hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Gesellschaft als Ganzes. Welche Herausforderungen sehen wir denn im gesellschaftlichen Bereich?
Ja, da gibt es natürlich auch Herausforderungen. Jonas Wilinski nennt in seinem Vortrag drei wichtige Punkte: den Arbeitsmarkt, die soziale Teilhabe und Datenschutz und Sicherheit.
Okay, fangen wir mal mit dem Arbeitsmarkt an. Welche Auswirkungen hat KI auf die Arbeitswelt? Werden wir alle bald unsere Jobs an Roboter verlieren? Das ist ja eine Frage, die viele Menschen umtreibt.
KI wird Jobs verändern, das ist sicher. Einige Jobs werden wegfallen, andere werden neu entstehen. Es ist wichtig, dass wir uns auf diese Veränderungen vorbereiten und die Menschen entsprechend qualifizieren. Bildung und Weiterbildung sind da der Schlüssel.
Stimmt, wir müssen die Menschen fit machen für die Jobs der Zukunft. Aber welche Jobs sind denn besonders gefährdet? Wo müssen wir uns auf große Veränderungen einstellen?
Vor allem Jobs, die sich stark automatisieren lassen, sind gefährdet. Zum Beispiel einfache Tätigkeiten in der Produktion oder im Büro. Aber auch Berufe, in denen es um Datenanalyse oder Mustererkennung geht, könnten von KI übernommen werden.
Das klingt beunruhigend. Aber welche neuen Jobs entstehen denn durch KI? Wo liegen die Chancen für die Zukunft? Welche neuen Berufe können wir uns denn überhaupt vorstellen?
Da gibt es zum Beispiel Jobs in der Entwicklung und Wartung von KI-Systemen. Aber auch Berufe, die Kreativität und zwischenmenschliche Kommunikation erfordern, werden in Zukunft wichtiger. Denn das sind Bereiche, in denen KI noch nicht mit Menschen mithalten kann.
Aha, also KI wird die Arbeitswelt nicht komplett umkrempeln, sondern eher verschieben. Es wird neue Aufgaben und neue Herausforderungen geben. Aber was ist mit den Menschen, die ihren Job verlieren? Wie können wir sicherstellen, dass niemand auf der Strecke bleibt?
Das ist eine wichtige Frage. Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen, die von der Automatisierung betroffen sind, die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, neue Fähigkeiten lernen. Und wir müssen überlegen, wie wir die Gewinne aus der KI-Revolution fair verteilen.
Stimmt, wir brauchen eine gerechte Gesellschaft, in der alle von den Fortschritten der Technologie profitieren. Aber jetzt lass uns mal über die soziale Teilhabe sprechen. Was bedeutet KI für die Gesellschaft als Ganzes? Welche Chancen und Risiken sehen wir da?
KI darf nicht zu einer neuen Form der Ungleichheit führen. Wir müssen sicherstellen, dass alle Menschen Zugang zu KI-Technologien haben und von den Vorteilen der KI profitieren können. Sonst entsteht eine digitale Kluft zwischen denen, die KI nutzen können, und denen, die abgehängt werden.
Das wäre ein Albtraum. Wir wollen doch eine Gesellschaft, in der alle gleichberechtigt sind und die gleichen Chancen haben. Aber wie können wir das erreichen?
Wir müssen KI-Technologien inklusiv gestalten und Barrieren abbauen. Zum Beispiel durch barrierefreie Software oder durch Bildungsprogramme, die allen Menschen die Möglichkeit geben, KI zu verstehen und zu nutzen. Wir müssen dafür sorgen, dass KI für alle da ist, nicht nur für ein paar Privilegierte.
Das leuchtet ein. Aber jetzt zu einem Thema, das viele Menschen beunruhigt: Datenschutz und Sicherheit. Welche Risiken birgt KI in diesen Bereichen? Da gibt es ja viele Bedenken und Ängste.
KI-Systeme verarbeiten ja oft große Mengen an Daten. Da müssen wir sicherstellen, dass diese Daten verantwortungsvoll genutzt werden und im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen. Datenmissbrauch und Diskriminierung durch KI müssen wir unbedingt verhindern.
Stimmt, das ist ein ganz sensibles Thema. Wir wollen ja nicht, dass unsere persönlichen Daten in falsche Hände geraten oder dass wir aufgrund von KI-Entscheidungen benachteiligt werden. Aber wie können wir das verhindern?
Wir brauchen klare Regeln und Gesetze für den Einsatz von KI. Und wir müssen die Menschen für die Risiken von KI sensibilisieren. Es ist wichtig, dass wir alle verstehen, wie KI funktioniert und welche Auswirkungen sie auf unser Leben haben kann. Nur dann können wir verantwortungsvoll mit dieser Technologie umgehen.
Absolut. Bildung und Aufklärung sind wichtig. Wir müssen die Menschen zu mündigen Bürgern im Zeitalter der KI machen. Aber jetzt bin ich neugierig auf die Schlussfolgerung. Was ist denn die Kernaussage von Jonas Wilinskis Vortrag? Was sollten wir aus all dem Gelernten mitnehmen?
Jonas Wilinski sieht Generative KI als große Chance. Sie kann viele Bereiche unseres Lebens effizienter machen und uns neue Möglichkeiten eröffnen. Aber er betont auch, dass wir die Risiken im Blick behalten und KI verantwortungsvoll einsetzen müssen.
Okay, also KI ist Fluch und Segen zugleich. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Wir müssen die Chancen nutzen, aber gleichzeitig die Risiken minimieren. Aber wie genau können wir das schaffen?
Das ist die große Frage. Es gibt keine einfachen Antworten. Wir müssen im Dialog bleiben, miteinander diskutieren und gemeinsam Lösungen finden.
Das ist ein guter Punkt. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um die Zukunft der KI zu gestalten.
Ha.
Aber ich möchte jetzt nochmal zu den konkreten Beispielen zurückkommen, die wir vorhin besprochen haben. DB Smile, JP Morgan, General Electric.
Sind das denn wirklich schon Beispiele für den Einsatz von generativer KI? Oder nutzen diese Unternehmen einfach nur normale KI?
Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich nutzen viele Unternehmen heute noch spezialisierte KI-Systeme, die für bestimmte Aufgaben optimiert sind. Die volle Power der generativen KI, die wird bisher noch nicht ausgeschöpft. Aber das wird sich in Zukunft sicher ändern. Generative KI hat das Potenzial, die Wirtschaft und unsere Gesellschaft noch viel stärker zu verändern, als wir uns das heute vorstellen können.
Das klingt spannend, aber gleichzeitig auch ein bisschen beängstigend. Welche konkreten Veränderungen können wir denn erwarten? Wo wird generative KI unser Leben in Zukunft beeinflussen?
Generative KI, die wird in Zukunft in immer mehr Bereichen unseres Lebens Einzug halten. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie können mit Ihrem Smartphone ein Foto von Ihrem Wohnzimmer machen und die KI generiert dann automatisch ein 3D-Modell Ihrer Wohnung, das Sie dann für virtuelle Einrichtungsplanung nutzen können. Oder Sie sagen der KI, welche Art von Musik Sie mögen und die komponiert dann einen Song speziell für Sie.
Wow, das klingt ja wirklich nach Science Fiction. Aber ist das denn wirklich realistisch? Wann können wir mit solchen Anwendungen rechnen?
Es ist schwer zu sagen, wann diese Technologien alltagstauglich sein werden. Aber die Entwicklung schreitet rasant voran. In ein paar Jahren könnten solche Anwendungen schon Realität sein.
Das ist ja unglaublich. Aber jetzt genug von der Zukunft. Lass uns nochmal zurück zu Jonas Wolinskis Vortrag kommen. Was hat er denn über die ethischen Herausforderungen der KI gesagt? Welche Fragen müssen wir uns stellen, um sicherzustellen, dass KI zum Wohle der Menschheit eingesetzt wird?
Jonas Wolinski betont in seinem Vortrag, dass wir ethische Leitlinien und Regulierungen brauchen, um Missbrauch und Risiken der KI zu minimieren. Es geht darum, sicherzustellen, dass KI-Systeme fair, transparent und verantwortungsvoll eingesetzt werden.
Das klingt sinnvoll. Aber wie könnten solche Leitlinien und Regulierungen aussehen? Was müssten wir konkret tun, um die ethischen Herausforderungen der KI zu bewältigen?
Ja, gibt es verschiedene Ansätze. Ein wichtiger Punkt ist Transparenz. KI-Systeme sollten nachvollziehbar sein. Wir müssen verstehen, wie die funktionieren und wie die Entscheidungen treffen. Nur so können wir Vertrauen in KI aufbauen.
Stimmt, Transparenz ist super wichtig. Aber reicht das? Brauchen wir nicht noch mehr, um sicherzustellen, dass KI verantwortungsvoll eingesetzt wird?
Absolut. Wir brauchen auch klare Regeln für den Umgang mit Daten. KI-Systeme dürfen nicht für Diskriminierung oder Manipulation missbraucht werden. Der Schutz der Privatsphäre muss gewährleistet sein. Und natürlich müssen wir auch die Sicherheitsaspekte im Blick behalten. KI-Systeme dürfen nicht von Kriminellen gehackt oder manipuliert werden.
Ja, Datenschutz und Sicherheit, das sind die grundlegenden Rechte, die wir schützen müssen. Aber wie können wir sicherstellen, dass diese Regeln auch wirklich eingehalten werden? Wer kontrolliert die KI?
Wir brauchen unabhängige Kontrollinstanzen, die die Einhaltung der Regeln überwachen. Und wir müssen die Entwickler von KI-Systemen in die Pflicht nehmen. Die müssen die ethischen Implikationen ihrer Arbeit berücksichtigen und verantwortungsvolle KI-Systeme entwickeln.
Ein guter Punkt. Die Entwickler tragen da eine große Verantwortung. Aber auch wir als Gesellschaft müssen uns mit KI auseinandersetzen und die Chancen und Risiken abwägen. Wir dürfen die Entwicklung der KI nicht einfach den Experten überlassen.
Genau, KI ist kein Nischenthema mehr. Es betrifft uns alle. Wir müssen uns informieren, diskutieren und gemeinsam entscheiden, wie wir KI gestalten wollen. Es geht um unsere Zukunft.
KI ist eine der wichtigsten Technologien unserer Zeit. Sie hat das Potenzial, unsere Welt grundlegend zu verändern. Es liegt an uns, diese Veränderung aktiv mitzugestalten. Aber wie können wir sicherstellen, dass diese Veränderung zum Guten geschieht?
Indem wir uns bewusst machen, dass KI ein Werkzeug ist, das wir in der Hand haben. Es liegt an uns, wie wir dieses Werkzeug einsetzen. Wir können KI nutzen, um die Welt zu verbessern, um Krankheiten zu heilen, um Armut zu bekämpfen. Oder wir können KI nutzen, um Waffen zu bauen, um Menschen zu kontrollieren, um unsere Freiheit zu zerstören.
Das ist eine eindringliche Mahnung. Wir müssen die ethischen Dimensionen der KI immer im Blick behalten. Aber ich bin optimistisch. Ich glaube, dass wir die Herausforderungen meistern und die KI zum Wohle der Menschheit einsetzen können.
Ich teile Ihren Optimismus. Es ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Und es liegt an uns, die Zukunft der KI zu gestalten.
Vielen Dank für diesen faszinierenden Deep Dive. Ich hoffe, ihr konntet viel Neues über KI lernen und habt jetzt einen besseren Überblick über dieses komplexe Thema.
Gerne, es hat mir auch großen Spaß gemacht.
Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich euch noch eine Frage mitgeben, über die ihr vielleicht mal nachdenken könnt. Wie stellt ihr euch die Zukunft mit KI vor? Welche Hoffnungen habt ihr? Und wo seht ihr vielleicht auch Gefahren?
Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Meinungen.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.